Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 15. September 2025. Und da sind wir wieder, rechtzeitig nach dem Finale der letzten Etappe des The Ocean Race Europe mit einem IMOCA-Spezial. Heute ohne Miku, der, glaube ich, unter der Decke liegt, zu Hause am Bettchen, mit der Mini-Bettwäsche, weil sein Boot ist seit dem Wochenende aus dem Wasser.
Ja, darauf hat er eingelagert, ne? Das ist schon
vermutlich ist er deshalb nicht dabei, weil er mit schluchzender Stimme einfach nicht Podcast mag.
Ja, genau.
Und die Stimme im Hintergrund tief aus dem Süden, der Podcasten. Mhm. Hallo Podcasten. Moin. Wie geht's dir? Hi. Regelst du noch?
Ja, alles gut. Was war ich denn? War letztes Mal. Guck mal, Steinhude war ich mal wieder segeln.
Im Schlamm segeln, Matschsegeln.
Im Schlamm. Hast du noch eine Geschichte letztens geschrieben?
Ja, genau, da habe ich noch mit denen auch noch gesprochen. Mit dem.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich am Steinhuder Meer im Schlamm, sag ich mal, beim Ausslippen im Schlamm gestanden.
Mit was war es? Mit dem Contender?
Contender, ja, genau. Da war so eine, wie nennt sich das? Ich habe die Kehr-Aus-Regatta gesegelt und dann hat man, als Pokal habe ich so einen Feger bekommen, so einen Handfeger. Ich dachte, da wurde dann der Name, ich bin Zweiter geworden, war ganz okay hinter Max hier. Max und dann eigentlich bisher immer besten Deutschen.
Podium ist immer gut, habe ich heute
erfahren. Ja, das war.
Kommen wir später noch zu.
Ja, genau. Aber ein Handfeger, und da war dann eingraviert, Kehr aus, zweiter Platz. Fand ich ganz witzig, ganz niedlich. Naja, und jetzt fahre ich tatsächlich nächstes Wochenende nochmal Medenblick, aber dann werden wir noch einmal deutsche Meisterschaft am Ammersee in Bayern. Das sind jetzt eigentlich auch so die zwei Dinger, die noch kommen so in der Saison. Und,
ja, man sieht das hier. Also ich bin vorhin an der Förde vorbeigefahren. Und ich glaube, das erste Mal seit März, habe ich kein Segel auf der Förde gesehen. Da ich gedacht, ja, das so langsam hört die Saison auf. Gut, heute war viel Wind und Regen, aber trotzdem, eigentlich siehst du auch bei viel Wind und Regen immer Leute segeln, aber nicht ein einziges Segelboot.
Ja.
Und das ist bei euch ja unten im Süden dann immer noch besser, wie man hört. Ne?
Und im Süden.
Das ist ja ganz andere Wetterzone.
Ja, war alles, die ganze Elbe war voller Boote, genau.
Ja, genau.
Der ganze Alster. Ja.
Wenn die Flamingos bei dir vor der Tür stehen, es ist noch Saison.
Im Süden.
Wie kommen wir jetzt auf The Ocean Race? Wir haben Starkwind, The Ocean Race hatte viel Schwachwind.
Aber auch viel Starkwind.
Wir haben zwischendurch mal kurz Starkwind, so kurze Puster. Alles dabei, es war ja eigentlich eine coole Veranstaltung, ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Viele wissen das nicht, ich finde es auch ganz... Also nach wie vor, der Tracker, es hat sich ein bisschen verbessert, aber Leute, ich meine, irgendwann kommt das wieder, macht er den mal neu, bitte. Das ist echt furchtbar. Scoreboard sieht jetzt so aus, als ob alles gefahren ist, aber es kommt ja noch ein Rennen.
Stimmt, da steht gar nichts drauf jetzt.
Es wird nicht erwähnt. Es wird überhaupt nirgendwo erwähnt. Und das geht auch noch in die Gesamtwertung mit rein, ne? Was ist das?
Ja, so wie und volle Pulle, ne?
Ja.
Mit 7 Punkten, ja.
Ja, aber es wird auch nicht angekündigt. Also sonst zählen die mal zurück irgendwie nächstes Rennen in 4 Tagen, 2 Stunden, 5 Minuten. Aber es steht da gar nichts. Aber verlassen wir uns drauf. Also sie segeln nochmal ein Rennen mit voller Punktzahl. Ne? 7 Punkte kriegt der Erste.
Mhm. Ja.
7, 6, 5 oder 2, 1. Das heißt aber, das Biotherm ist durch.
Ja.
48 Punkte, die können gar nicht mehr eingeholt werden. Kommen wir gleich zu.
Hey.
Und dann geht es eigentlich so, ob Paprec Arkea oder Holcim, ob die noch Zweiter oder Dritter werden. Das ist auch aufgeteilt, das Bärenfell. Und ansonsten kann Malizia noch an Alagrande vorbeiziehen, unter 4 landen. Von hinten kann auch keiner mehr ran. Außer Amala, das wäre allerdings lustig, wenn die jetzt, ich habe gesehen im Tracker, die sind ja noch unterwegs, auch ein bisschen, ein paar Tage, aber die haben nur noch 15 Seemeilen Rückstand auf Be Water Positive auf die Kanadier.
Echt?
Ja, wenn sie jetzt davor liegen, kriegen sie einen Punkt mehr, dann haben sie nur noch, warte mal, dann haben sie irgendwie 14 und 8.
Ja,
6 Punkte.
Ja,
und wenn Amala dann das Coastal Race gewinnt und Kanada wird Letzter, dann ist Amala noch Sechster, die sind Vorletzte geworden.
Krass, die haben noch 120 Meilen, das finde ich jetzt auch.
Wahnsinn.
Das habe ich gar nicht verfolgt. Was ist denn da passiert?
Das ist echt, ja, also Amala macht echt Fahrtensegeln. Ne? Das ist, also ich meine, es ist, wenn du dieses Boot an dir vorbeischießen siehst, haben wir ja auch viel gesehen, ne? Denkst du so, wow, ist das schnell. Weißt du, wenn ich jetzt mich hier rund 1000 Meter runter sitze, ich an der Förde, dann fährt das Boot vorbei, denke ich so, Alter, gehen die ab. Aber im Vergleich zu den anderen, ich meine, das finde ich so unglaublich. 6 Jahre altes Schiff, chancenlos. Also wirklich, es ist wie eine andere Liga.
Ja, definitiv. Es ist ja schon erstaunlich. Und ein Boot, was ja nun auch als State of the Art gehandelt wurde, wenn du dich erinnerst. Ich kann mich an die Bilder erinnern, als das von unter der Tower Bridge quasi gepostet wurde, die ganzen Bilder und Alex Thompson damit raus. Das war so geil mit diesem spacigen Cockpit, diesem Schwarz und dann was war dieses... Was
war so ja, ist auch jetzt noch im Feld.
Ja, also definitiv.
Das Boot, was am allerbesten aussieht. Mhm. Aber du siehst an mir, am allerbesten aussehen, das zählt doch nicht, weißt du?
Was scheiße.
Nee, aber es sieht aus, als ob es irgendwie... Das ist dann mal so angekündigt wie das beste Boot der Welt. Also, aber da ist ja wirklich offenbar irgendwas nicht so richtig gut gelaufen. Mhm. Aber gut, ich meine, niemand hat erwartet, dass die was anderes machen als Platz 7. Das hast du ja auch bei 7.
Das nicht, also. Aber ehrlich gesagt, der Abstand, das ist jetzt schon alles ein bisschen erschreckend. Es hat jetzt auch mit dem Projekt natürlich zu tun, wir haben Simon Costa ja gehört. Ich hatte nur auch erst am Anfang, wir haben ja auch die Meldung gepostet, und, oh, jetzt ist Amala da, Saudi-Arabien eingestiegen und das war ja geplant mit Neubau und 2 Imokas, so Offshore-Team Schweiz. Und das hörte sich alles ziemlich cool an. Aber dann erzählte Simon, der Vertrag geht eigentlich auch nur bis Ende dieses Rennens. Und er ist bei der letzten Etappe auch gar nicht mehr dabei. Und das hat sich jetzt doch so ein bisschen in Luft aufgelöst. Ich hätte es ihm ja gegönnt, hier dem Alain Roura, aber er hat so das Gefühl, immer hängt er so ein bisschen hinterher. Also auch mit den, hat er schon 2, hat er nicht, hat schon die dritte Rundliege?
Von dem,
der jüngste überhaupt.
Aller Zeiten war das, ne?
Genau. Und ist auch, aber hat irgendwie, ja, beim ersten Mal, klar, fährst du ja dann mit und machst so ein bisschen Abenteuergeschichte.
Mit 23 Jahren ist der 16, 17 schon mitgesehen zum ersten Mal. Wahnsinn. Also der hat schon 3 hinter sich.
War 3, wirklich, ne? Genau.
Übrigens, geiler Typ, finde ich. Also wirklich total, ich sehe die Videos gerne, weil er eine Top-Stimmung ist und der hat so eine Ruhe weg und der hat so ein, das habe ich meiner Frau auch gesagt, sagte, ja, Wahnsinn, da gibt es immer so Aufnahmen, wenn der so guckt irgendwie in den Horizont, der hat so ein unfassbar tolles Leuchten in den Augen. Ich finde den total. Nee, ich finde super Typ. Alain Roura ist echt, ich bin ein großer Fan von dem. Und jetzt fährt
könnte
er auch noch
deine Frau schwach werden, hat sie schon gesagt,
Ja, ja, super, wenn die beiden hier vorbei, weißt du, wenn ich sag mal jetzt, ja komm, wir fahren nochmal nach Kiel, weil so schön Konrad, komm mal mit. Und wenn dann hier Konrad und Alain Roura vorbei segeln,
dann bist du
dann muss ich die Tür abschließen, glaube ich.
Ist so hat so ein Leuchten in den Augen, auch wunderschön.
Ja, aber das ist mir
aufgefallen. Hast du doch auch. Das ist mir bei dir auch schon aufgefallen.
Ja, höre ich ganz oft. Habe ich heute vier jetzt eben wieder an der Stelle gehört. Gut, jetzt haben wir den letzten Hörer verloren, weil wir über den Augen gesprochen haben. Wir fangen mal an, Biotherm. Ja, das Bayern München ist die Ocean Race Europe, ne?
Ja, es ist schon irre,
krass,
ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Also Hut ab, muss man sagen.
Also jetzt wirklich, ich hatte ja vorher schon gerechnet und also eigentlich war das jetzt schon fast vor der Etappe klar. Theoretisch, also weil der hätte ja, also man muss ja mal sagen, klar, also es war sehr unwahrscheinlich, dass sie, also von den ersten 5 Booten, dass da einer irgendwie hinter Amala oder hinter dem Team Kanada landen würde. Insofern waren eigentlich schon immer diese 3 Punkte ja fast sicher. Und wenn er die dann dazu reden, dann war schon klar, eigentlich, die sind schon vor dieser Etappe schon so gut wie durch gewesen. Aber naja, im Endeffekt haben sie es dann aber trotzdem oder gerade deshalb gewonnen. Ich habe heute irgendwie von Pomea auch gehört. Er sagte, ja, das war ja schon eine komplizierte Etappe. Aber wir konnten echt mit dem Punktevorsprung auch locker aufsegeln und hatten da eben dann auch nicht so viel Druck wie die anderen. Das hat diesmal auch durchaus eine Rolle gespielt. Also, denke ich schon.
Ja, das, also ich meine, will ich Hut ab. Ich meine, die haben mehr als doppelt so viele Punkte wie Malizia. Das ist auch schon ein Ding. Haben 14 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Also will ich bis auf Leg 4 alles gewonnen, alle Scoring Gates, alles abgeräumt. Und da sind sie, glaube ich, Dritter geworden hätte man das vorher, hatte irgendjemand Biotherm auf der Rolle als in so einem Tippspiel? Ich vermutlich nicht.
Das, ich könnte ja jetzt wieder sagen, habe ich sicher getippt oder so.
Aber ja, ich auch, genau.
Aber die waren ja, wenn man überhaupt auch Tipps gehört hat, dann wurde schon gesagt für diese Regatta, also auch jetzt aus den, sag ich mal, Hardcore-Spezialistenkreisen, dass Biotherm und Holcim PRB eben die besten Boote für dieses im Mittelmeer zu erwartende Wetter sind. Ne? Also das muss man schon sagen. Also, und da geht es ja dann immer drum, da haben wir auch viel drüber geredet, also viele Boote, wie ja auch Richomme, Paprika Kea und natürlich auch Malizia sind ja dann doch konzipiert für die brutalen Bedingungen da im Southern Ocean, Downwind-Bedingungen, hohe Welle, sehr lange Wellen, eben auch nicht nur hoch, sondern einfach lang, wo du dann einfach runterballerst, ja, das sind ja wie so Abschussrampen, wo du dann unten am Ende im Wellental am liebsten nicht unterschneidest, sondern Auftrieb bekommst und dann quasi nach vorne rausspringst. Das ist im Grunde das Design, weshalb auch Malizia aussieht, ja eher wie so eine Banane, so ein bisschen beim Kielsprung.
Bananenbus.
Und das ja auch bewiesen hat, dass es da unten funktioniert, aber naja, die anderen Boote haben da eigentlich ihre Defizite, müssen da irgendwie durch und ich kann mich auch noch erinnern, wie auch Mead war ja da unten im Southern Ocean nicht besonders gut, aber beim Mittelmeer, du hast eben ja überall Land drumherum, dadurch hast du eben diese riesen Wellen nicht, du hast Flachwasser. Und dabei foilt dieses Ding oder beide eben auch sehr, sehr gut. Und er hat ja da auch die Stärken dieses Bootes auch mit ausgenutzt. Aber es war eben nicht alles, ne? Also Boris hat das heute nochmal so schön.
Ja, aber du sagst jetzt, der war bei der Vendée auch nicht so gut. Ich meine, der war Fünfter. Das ist ja jetzt auch.
Ja, richtig. Ich meine, in der Phase
da. Andere von geträumt.
Ja, die, klar.
Die Boote für diese Bedingungen gebaut haben.
Ja, aber die Bedingung, das haben wir auch schon gesprochen, die Bedingung gab es ja eben nicht. Und Mea war ja auch bis, wenn wir uns erinnern, ich kriege jetzt sein, ich habe gerade nochmal mit Gutschalt, hat er nicht ein ähnliches Boot. Ja, doch, er hat, deshalb komme ich da drauf, weil ich das eben noch geschrieben habe. Also die Kiste von Mea ist ja in den Formen gebaut worden von Thomas Rouillon. Wo der aber von der Generation davor, diese Linked Out, die das Schiff füllt,
ja.
was quasi von Sam Goodchild gesegelt wurde. Also im Grunde sind das baugleiche Boote, nur und Mea hatte ja am Start der Vendée Globe Kampagne, also 4 Jahre oder 3,5 Jahre vor dem Start, er hatte ja gar kein Boot. Und dann hat er relativ schnell, um diese Bauzeit abzukürzen, und er konnte nicht so lange darauf warten, ist es in den alten Formen gebaut. Und insofern hat es natürlich ein bisschen modifiziert, aber es ist tatsächlich dieses Boot, wo er dann auch Goodchild da unten im Southern Ocean echte Probleme hatte, auf die Bremse treten musste. Und Mea ist da auch nicht so gut zurechtgekommen. Der hat ja nachher dann eben wirklich einen krassen Endspurt auf dem Atlantik, wo du auch sehen konntest, da fährt das Boot bei diesen, wie sagen wir immer, Übergangszonen, auch am Wind ist das irgendwie stark. Er hat schon da seine Schokoladenseiten erlebt und deshalb war das von Anfang an schon klar, dass er da vorne mitsegeln wird. Also das
kam dem jetzt zugute, dass der eigentlich vom Laser kommt? Der war ja mal unter Lasersegel, glaube ich.
Könnte ich jetzt ja sagen. Das sind die besten Leute.
Ja, klar.
Weil ich das auch mal gemacht habe. Naja, ist ja klar.
Nein, die haben ja so mit diesen Scoring-Gates-Starts und sowas, da hast du ja viel drüber gesprochen. Ist das dann noch ein extra Vorteil? Ich meine, der ist generell, also den hat ja niemand so richtig auf dem Zettel, aber wenn du bei dem mal liest, so was der allein bei, was ist Solitaire de Figaro gewonnen, wie viele erste Plätze der in seiner Liste hat, das ist schon echt krass. Fastnet Race gewonnen mit dem Imoca.
Ja,
und also der ist schon, das ist schon echt ein Top-Segler, also muss man sagen.
Ja.
Aber jetzt, klar, ist natürlich so in der Imoca-Klasse sein, glaube ich, ist das sein erster Sieg oder hat er schon mal, hat schon mal Defi Azimutio, oder ist jetzt ein kleines.
Ja, nee, und der hat auch schon mal hier diese
Fastnet Race.
Der Rote Runde hat auch
gewonnen. Stimmt.
Und zwar,
weißt du,
der hat deshalb gewonnen.
2018.
Weil damals, wer sich noch erinnert, 2018 ist Alex Thompson doch schlafend auf die Insel gefahren vor dem Ziel.
Ach so, ja.
Da ist er, hat Wecker nicht gehört, hat er danach gesagt, so auf die Felsen, hat danach eine Strafe bekommen auch noch und ist aber irgendwie, weil er Motor anmachen musste, ist er dann doch noch aus eigener Kraft da weggekommen. Naja, und dieses Rennen ist fast ein bisschen untergegangen, weil es ist eigentlich zu schade. Aber okay, er hätte nicht gewonnen, weil Alex Thompson die ganze Zeit eben vorne lag und das Ding hat er gewonnen und er hat auch wirklich...
Jacques Farbe, zweiter Platz hat er gemacht.
Monaco
Globe Series, das kenne ich gar nicht. Auch Imoca, erster Platz. Bermuda, 1000, auch erster Platz. Rotirum, erster Platz, sehr gut, haben wir darüber gesprochen. Also das ist schon, also ist jetzt eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist es keine Überraschung, dass der Typ mit dem Boot, und er hat ja auch ein paar gute Leute an Bord gehabt, das muss man auch mal sagen.
Ja, das Problem ist, oder was wir eben immer noch im Kopf haben, ist eben dieses, ich will nicht sagen, für ihn schon teilweise desaströse Ocean Race. Ne? Also wir haben ja immer, wenn man über Biotherm gesprochen hat, dann fuhr das Ding ja da nur bei Flaute, bei sehr wenig Flaute. Ich kann mich noch an, die haben, wenn sie den als einzige fast, Valizia hat auch noch diesen gepunkteten Spinnaker, die anderen haben den gar nicht mitgenommen. Und bei Flaute hat er dann mal eine Chance gehabt, da irgendwie mitzufahren, aber eigentlich fuhr das Ding sonst chancenlos ja hinterher. Und das war eigentlich das erste große Event, was er fahren konnte. Und deshalb denkt man, Biotherm, ja, das geht ja gar nicht, ne? Weil man das irgendwie, das haben wir intensiv ja nur noch verfolgt, irgendwie Ocean Race. Aber das ist für mich eine faszinierende Entwicklung auch. Und das ist ja alles das gleiche Boot. Aber was man daraus machen kann, wir haben ja oft drüber geredet, wie können sich denn Boote überhaupt entwickeln, wie können sich Teams entwickeln. Und das sind ja zwei völlig verschiedene Gesichter. Und er sagt ja auch heute im Ziel, also dieses Ocean Race, das war zwar nicht so toll, ist nicht so toll gelaufen, aber es ist auch ganz viel kaputt gegangen und das war wirklich so mit heißer Nadel gestrickt, gerade im letzten Moment nochmal irgendwie zugemeldet und hinterher gefahren. Aber da hat sich das im Grunde, auch das Team, er ist auch mit dieser Amelie Grassi, mit der er jetzt da gesehen hat, das ist ja quasi das Duo, ist so die Basis des Teams und die haben sie auch, ich glaube, sind auch alle Etappen zusammen gefahren. Der Rest haben sie mal gewechselt. Hier Sam Gutschalt hat jetzt nur das letzte Rennen nicht mitgefahren. Letzte Etappe. Aber die Erfahrung, die sie da zusammen quasi mit dem Team, auch mit dem Shore-Team, so hat das natürlich formuliert oder das hat er auch nochmal hervorgehoben, dass die natürlich ganz viel gemacht haben. Man hört, das hört sich manchmal immer so political correct an, dass man auch die Leute im Hintergrund lobt, aber das ist für die da schon wichtig und er weiß auch, wie es eben anders geht, nämlich dass da ganz viel kaputt gehen kann und was auch immer. Also das ist schon...
Wie geht's denn bei dem weiter? Achso, der behält das Schiff, ne?
Stimmt, aber jetzt fällt mir dann zu deiner Frage mit Laser, ne? Also ich glaube, also ich fand das ganz spannend, was Boris heute gesagt hat. Der ist natürlich auch immer höflich, aber das kam schon, das muss er nicht sagen. Er sagte, gehört zu den besten Seglern, die da auf dem Parcours unterwegs sind. Und damit meint er, glaube ich, sowas. Also mit bestem, guten Segler meint man dann immer jemand, der sehr, sehr breit aufgestellt ist mit seinen Fähigkeiten. Natürlich hast du, wenn du mit dieser intensiven, sag ich mal, Laser-Kamandi oder dass du jedenfalls auch Jollen auf höchstem Niveau oder hohem Niveau gesegelt. Er ist jetzt nun nicht der Superstar im Laser gewesen, aber das geht, hat schon viel damit zu tun, ob du auch auf, Laser steht immer viel dafür, für körperliches Segeln und für Booten in großen Flotten, für One-Design-Segeln, dass du eben diesen ganzen Technikkram immer ausschaltest und dich eben seglerisch, ja, quasi gegen andere, mit anderen vergleichst und dann eben auch dich in einer gewissen Form durchsetzen musst. Also das ist, hat dann schon auch eine gewisse Fähigkeiten, die dir dann helfen können. Ne? So.
Nochmal, der behält sein Boot und hat aber noch keinen...
Ja.
Wie es weitergeht, weiß man nicht, ne, bei dem. Aber er hat ja schon, das hast du mir geschrieben, dass der praktisch angekündigt hat, dass er Biotherm behält, ne?
Ja, genau, das war so der letzte Call. Ich habe auch noch mal jetzt rumgehorcht, er hat auch noch nichts verlauten lassen, wie es jetzt im Grunde weitergeht. Die ganzen Informationen stammen wirklich vor dieser Regatta und da hat er schon klar gesagt, also für alle ist klar, für ihn und auch den Sponsor, das ist alles lange geregelt, der Vertrag läuft bis Ende 25 oder... Vielleicht stoppt er jetzt auch in diesem Moment sogar schon, direkt nach der Regatta. Also beziehungsweise müssen noch dieses eine ein kleines Stück.
Ist ja oft zu End of Race dann.
Ja. Aber ja. Normalerweise heißt es eigentlich für so eine Saison ist dann so ein Vertrag beendet. Ne? Und der hat eben keinen weiteren und hat bisher jetzt auch keinen benannt. Und deshalb war das für ihn jetzt auch quasi der Höhepunkt dieses ganzen Projektes mit Biotherm. Wo wir dann vorher auch schon drüber spekulieren, Biotherm ist ja nun auch ein international aufgestellter Sponsor. Deshalb hat er auch damals übrigens überhaupt beim Ocean Race gemeldet, damals um die Welt, weil Biotherm, anders als die französischen Sponsoren, denen ist eher die Sichtbarkeit in Frankreich wichtig, ja. Sowas wie Maître Coq oder sowas. Aber er hat eben mit Biotherm dann international auf und deshalb sind wir auch, die sind ja im Vorfeld Gotland rund gesegelt, wo du denkst, hä, da ist noch nie in die Mokka gesegelt. Und das hat aber schon alles mit diesem Sponsoring zu tun. Naja, das hört aber eben auf und er hat noch keinen. Und
das ist auch klar, ist jetzt schon klar, ja. Dass Biotherm auch nicht weitermachen wird? Also das wissen
genau.
Die schon, oder?
Das wissen die, das hat er ganz offensiv auch verbreitet oder auch kommuniziert und jetzt, insofern ist das jetzt für ihn so eine Bewerbung. Das ist eine Bewerbung auf dem Sponsor.
Na ja, gut, ist
doch
eine Top-Bewerbung, muss man sagen. Also.
Natürlich. Okay, das ist auf der, also. Aber auf der einen Seite erklärt das natürlich auch, warum er jetzt so gut war. Also das finde ich ja jetzt immer ganz spannend, weil natürlich
ja,
da ganz
wollten
viele
auch schon gewinnen, ne?
Wollten sie sicherlich, aber du weißt, beim Segeln gehört immer viel dazu, Vorbereitung, Technik und wenn du sagst, okay, jetzt wie jetzt zum Beispiel bei Paprec, bei Richomme, der gibt ja sein Boot auch, der ist schon mit dem neuen Besitzer gesegelt, mit Oro. Ja, natürlich will er das gewinnen, aber der hat jetzt nicht mehr das Boot optimiert für diese Regatta, für dieses
nee,
Rennen. Ja. Aber Biotherm hat das gemacht. Er hat direkt nach der Vendée Globe, wo alle anderen schon sich erholt haben, sind die im Winter in die Werft gegangen und haben das nochmal ganz viel Gewicht rausgenommen, andere Sachen angebaut, neue Segel. Wenn man, haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man hier Be Water Positiv, also den Kanadier sieht, der eigentlich auf dem Schiff fährt, das dritte auf der Vendée Globe geworden ist und denkst, hey, wieso segelt der hinterher? Da hast du teilweise, haben die Segel gesetzt, die mit killendem Achter liegen. Ich glaube, die fahren mit den Segeln, die einfach noch bei um die Welt gefahren sind. Also der hat ja überhaupt
Voll im Trend. Nein, weil ich ja schon mal geschrieben, dass ich ab und zu jetzt mal nach Booten gucke.
Ja, ja.
Und in den Texten steht so ganz oft so, ja, wir haben, vor 2 Jahren haben wir den Plotter ausgebaut und neuen Plotter, jetzt gibt es eine Musikanlage und immer so Sachen, die mit Segeln nichts zu tun haben. Also doch Plotter jetzt schon, aber und dann haben wir jetzt letztes Jahr noch eine Standheizung einbauen lassen. Und dann die Segel sind auch gut, die sind von 2012.
Ja,
da weißt du, wo die Gewichtung liest. Erst der Kopfgrill, dann das Tuch.
Ja. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du so ein Boot kaufst, weil vielleicht sind die Segel nie ausgerollt gewesen.
Ja, das kommt dazu. Lass uns mal, wir gehen mal chronologisch runter nach den, also er behält das, Das heißt, ja. Allen Hörern, die jetzt sagen, oh geil, dieses Boot ist das Segel total geil, ich gucke jetzt mal in 2 Wochen, der wird jetzt aufhören, auf Boot24, unserem Partner Boot24 nach der Biotherm zu kaufen. Das wird schwierig, weil er es gar nicht verkaufen will.
Ja.
Und genau. Deshalb müsst ihr bei Boot24 nach anderen Booten. Gibt es auch andere tolle Boote. Auch E-Mokas.
Genau. Aber das ist wirklich ganz, ganz spannend, dass er durchaus gesagt hat, also ich behalte das Boot dann, das ist natürlich auch einfach und suche jetzt einfach einen Geldgeber, dann ist das natürlich nicht so ein riesen, weiß ich nicht, 10 Millionen Sponsor oder so, sondern jemand, genau. Der, wo der das Boot hat, das, er weiß, was er bekommt. Große Frage ist natürlich, kann er mit dem Boot nachher dann auch gegen die nächste Generation der E-Mokas anstinken? Und das weiß man natürlich nicht. Ne?
Ja,
das ist natürlich auch sehr fraglich. Ja.
Eben, also du, wenn er da wieder in die, ich weiß nicht, wenn er jetzt, erwartet man von dem, dass er die nächste Vendée gewinnt? Wahrscheinlich nicht.
Ja, warum nicht? Wenn er ein neues Boot kriegt.
Na gut, wenn du jetzt als Sponsor reingehst und sagst, ja gut, du hast dein altes Boot noch. Ja. Dann beschäftigst du dich ein bisschen damit, dann wirst du ja nicht sagen, gut, mit dem alten Boot.
Ja, das ist richtig.
Musst du jetzt den ersten, unter die ersten 2 fahren.
Das ist
also,
richtig.
So, wahrscheinlich
wird aber,
der, wer weiß. Aber ist immer ein schlauer Schachzug, finde ich, das Boot zu optimieren jetzt, abzuräumen und ein Ausrufezeichen zu setzen. Also
ich finde es nicht schlau. Ich finde, was heißt schlau? Der nutzt einfach seine komplette Chance. Der Vertrag, bis hierhin habe ich Geld und jetzt hat er einfach gesagt, ich nutze die Chance bis zum Ende, habe mein Team zusammen.
Ja, aber das ist daran nicht schlau.
Das hört sich so an, als ob das jetzt so eine Idee wäre, jetzt gewinne ich das mal. Da muss er jetzt nicht schlau für sein.
Du hast vorhin gesagt, nee, aber du hast vorhin gesagt, die anderen wollten auch gewinnen, aber die haben nicht so viel dafür getan mit den Booten. Und das wird extra dafür optimiert.
Richtig, weil die aber auch, weil das nicht so wichtig ist, diese Regatta für die.
Ja, aber für ihn ist es wichtig, er hat noch keinen Sponsor.
Genau.
Und deshalb ist es doch klug, das mit Abstand zu gewinnen. Das meine ich.
Ja, klug, ja, hast du recht, aber ich finde jetzt, klug hört sich für mich so an, als ob der jetzt auf die Idee kommt, oh ja, könnten wir ja mal investieren, um dieses Rennen zu gewinnen.
Das hat er ja gemacht.
Ich weiß, was du
also
meinst.
Er hat ja schon Gas gegeben dafür, dass er da gut mit dem Schiff hin, der hat sich jetzt optimiert. Also
er hat keine Pause gemacht, der hat voll durchgearbeitet und mit dem Ziel, das zu gewinnen und das hat er abgeliefert und das heißt ja auch nur, das eine ist das Ziel. Und das andere ist die Frage, ob es eben erreicht. Und das hat er auf jeden Fall auf dem höchsten Niveau, also wie du schon sagst, und das ist nicht nur er, sondern es ist auch eben Frau Grassi, die ja diesmal sogar, was sagt sie, auch die letzte Etappe Navigator gemacht hat, was sonst immer Sam Gottschalk gemacht hat. Da war auch nicht so klar, wenn der nicht an Bord ist, klappt das überhaupt? Und dann haben sie das Ding echt nochmal abgerammt, alles.
Waren ja auch, muss man sagen, waren schon ein paar gute Leute an Bord.
Ja, definitiv.
Das ist schon krass. Ja. Also.
Definitiv. Ja.
Also halten wir fest, wir reden nochmal in einem Jahr, ob der klug oder dumm war oder doof war. Wenn er jetzt einen Sponsor findet, war er klug. Wenn er jetzt in einem Jahr mit Biotherm ungebrandet drin sitzt und hat dann, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, so einen regionalen Lottoladen drauf und fährt dann nur noch kleine Regatten, dann war es nicht klug.
War da nicht klug? Er hat ja keine andere Chance, das meine ich damit. Ich glaube, er hat einfach die Chance da irgendwie gesehen oder die Pflicht auch verspürt für seine Karriere, jetzt da alles reinzuballern, hat dann auch genug Leute und sein Team, die hängen, ist ja nicht nur er, sondern da hängt ja auch sein ganzes Short-Team, die er ja auch bezahlt mit diesem Biotherm-Vertrag. Und wenn die alle funktionieren, ich habe gerade, das fand ich ganz, ganz spannend, ich habe den Formel-1-Film mit Brad Pitt irgendwie, haben wir gestern nochmal, also gestreamt oder so sogar, der ist ja relativ neu noch irgendwie. Das ist ja echt wie Formel 1, da hängen da so viele Leute dran, dass ein so ein Fahrer da irgendwie gut fährt, das wissen wir ja nun alle, ist ja manchmal auch kackenlangweilig, diese Formel 1, allein deshalb, weil die Autos eben unterschiedlich schnell sind. Aber wo das dann alles dran hängt, und das muss man immer mal betonen, das ist, glaube ich, bei so einem Einhandsegeln noch viel mehr der Fall. Ne?
Ja, dann haben wir auf 2 im Moment Richon Paprik Akea. Ist jetzt wirklich erwartbar gewesen. Der hätte auch gewinnen können. Der hat übrigens auch vorher, hat er auch in Kiel gesagt, dass er das unbedingt gewinnen will.
Definitiv.
Er ist angetreten, um zu gewinnen.
Ja, und ehrlich gesagt sieht man das genau, ich fand das so spannend, seine jetzt den gestrigen Tag oder vorgestern Tag nochmal zu sehen auf dem Tracker, wenn du dich erinnerst, der hat ja zum Schluss nochmal. Ja, da ist er ja echt. Hä, jetzt fährt er nach Albanien, aber liegt ja direkt neben Malizia. Wollte ich mal Albanien nochmal angucken, sag mal, was macht er denn da? Weil das muss man, das finde ich wirklich faszinierend im Nachhinein, weil wir haben ja jetzt viel über die Performance der Boote erzählt. Und er lag ja da jetzt nun auf Platz 4 am Windkurs nach Boca Bay irgendwie hoch. Und ja, das ist einfach nur ein Kreuzkurs. Da war, ist auch mit der Performance seines Bootes, wo wir eben schon sagten, die ähnlich wie das Boot funktioniert, er hat ähnliche Schokoladenseiten wie das von Boris. Ja, und er bei stärkerem Wind fährt das los. Und da hat er eigentlich gegen die vor ihm liegenden Biotherm und Holzim keine Chance. Und dann ist er nach Albanien gefahren, hat, sag mal, einen total extremen Split gemacht. Hat aber auch noch, aber was hat denn der zu gewinnen? Okay, der hat jetzt im Nachhinein auch nochmal gesagt, ja, war im Nachhinein doof, hat nicht geklappt. Aber der eigentliche Schlüsselidee war, weil kurz vorher hat das im Mapai, also Beccaria, gemacht, hat er auch so einen anderen Split, und der lag meilenweit hinter, sodass er eigentlich sagte, okay, ja, selbst wenn ich nach Albanien fahre, werde ich auf jeden Fall noch Vierter. Von den Punkten ist es eigentlich egal, aber ich habe die Chance, tatsächlich Erster zu werden, wenn ich diesen riesigen Split mache. Also totales Risiko gegangen, hat nicht geklappt, aber er wollte natürlich nicht, und das ist nachher dann passiert, noch hinter Beccaria landen. Also den einen Punkt, den hätte er schon gerne noch dabei gehabt, weil das ist, setzt ihn jetzt auch noch ein bisschen mehr unter Druck gegen im Finale. Aber das fand ich mega spannend, weil man da sehen konnte, okay, er sagte, wenn das jetzt Downwind quasi Ballermann gewesen wäre Richtung Norden, dann wäre der einfach Biotherm hinterhergefahren und hätte die Möglichkeit gehabt, die zu überholen. Aber beim Leichtwind, am Wind, hat er keine Chance gehabt. Da musste irgendwie so ein strategisches Risiko gehen.
Der macht auch Neubau, ne? Der hat Neubau einen Auftrag gegeben, ne?
Ja, der ist dabei, der hat sein Sponsor macht weiter sein Projekt. Also der ist ziemlich gut aufgestellt, der Junge. Und ja, der segelt aber auch.
Wer übernimmt
denn
das Schiff eigentlich?
Genau, das Schiff übernimmt dieser Oro, ja. Der auch mit ihm segelt.
Ach, der war,
Corentin,
ja, der war,
genau.
Ja, genau.
Genau, der die ganze Zeit schon mit dabei ist. Der war eigentlich auch auf dem der große Sponsorvertrag, der überhaupt vergeben wurde bis jetzt, war der von Bon Populaire. Wir erinnern uns, der Bon Populaire ist ja ausgestiegen da mit Clarisse Krämer und hoch und runter nachher sind sie gar nicht mehr drin gewesen. Und jetzt ist ein bisschen Gras über diese ganze Sache gewachsen. Wo es ja dann hieß, die haben die Skipperin rausgeworfen, weil sie schwanger geworden ist. Das war ja so ein PR-Super-GAU eigentlich. Und naja, das ist Gras über die Sache gewachsen und Bon Populaire ist zurück und haben natürlich einen Skipper gesucht. Genau, und der ist jetzt BH, hat das gekriegt. Aber Oro war im Grunde auch, die haben so eine Art Bewerbungsgespräche richtig gemacht. Und haben dann geguckt, wer ist für uns eigentlich am besten. Und eigentlich ist Oro, der ist die ganze Zeit für Bon Populaire gesegelt, auch Figaro. Mhm. Deshalb war der natürlich die Nummer 1. Und er war ziemlich überrascht und enttäuscht, dass es eben sogar Kumpel, also die kannten sich ganz gut, dass der das bekommen hat. Naja, und er hat jetzt, okay, nicht den Bon Populaire-Vertrag gekriegt, aber immerhin den...
Von Joschke den Vertrag.
Richtig.
Oder den Sponsor, genau.
MACSF.
CSF, ja.
Genau. Und naja, er kriegt keinen Neubau, aber immerhin die Kiste eben von Richomme, den Vendée Globe 2. Also es ist schon natürlich ein tolles Boot. Deshalb segeln die auch zusammen jetzt die ganze Zeit schon. Und die segeln auch dieses Transat, was jetzt in ein paar Wochen stattfindet, zusammen als Double-Handed. Das gehört also immer mit zu dem Deal, wie das Boot dann auch verkauft wird.
Ja, sagen wir mal Platz 3, gehen wir mal weiter einen runter.
Mhm.
Holzim. Hätte ich nicht gedacht nach dem Start in Kiel. Also auf dem Podium, dritter Platz. Das ist schon okay. Sie haben natürlich nochmal Punkte gekriegt dazu.
Genau.
5,5 kriegen sie jetzt dadurch. Aber dennoch finde ich, ich habe die, glaube ich, auf 1 getippt. Super, super Rennen gefahren. Insgesamt, ja, muss man sagen, die hätten ja auch, wenn sie hinter nicht gut abgeschnitten hätten, hätten sie auch weniger Punkte für den ersten,
ja, richtig,
diese Redress-Given-Points da bekommen. Also von daher, für mich freut es für Rosi, die sah auch sehr glücklich aus, finde ich.
Ja, aber man muss schon sagen, also super Rennen gefahren, das sah ja lange Zeit wie der totale Fehlschlag,
ja, das
aus,
wollte ich jetzt sagen. Comebacker des Jahres und Beweis, ja, dass the rich are getting richer nicht, ja, immer stimmen muss, weil diesmal the poor are getting rich, ne?
Ja, richtig.
Da, also die hat man, die habe ich vor 5 Tagen, habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt ein Desaster für die da mit 150 Meilen Rückstand.
Ja. Völlig irre.
Und schwupps, ist die wieder dran. Was hast du, wie viel haben die gut gemacht? 85 Seemeilen in?
Ja, ich glaube in 6 Stunden oder 9 Stunden oder so. Wahnsinn. Also wenn man das auf dem Tracker aus ist, finde ich auch witzig. Da südlich von Sizilien liegen sie da alle und dann kommt von hinten so. Wirklich.
Ja, die haben richtig gut Wind gehabt, ne?
Ja, die sind ja teilweise wirklich auch Höchstgeschwindigkeit. Ich habe von 35 Knoten Speed gelesen, also deutlich über 30 Knoten. Klar, ist dann auch bei diesen Flachwasserbedingungen, wenn du richtig Wind bekommst, sind ja auch damals die Rekorde gepurzelt da, wenn wir uns erinnern, bei der Vendée Globe. Okay, das war noch Einhand, aber immer wenn die Dinger Flachwasser haben und das ist natürlich im Mittelmeer häufiger der Fall und dann auch noch ganz viel Wind, dann kann das ganz gut funktionieren halt. Ne?
Erzähl mal.
Ja, aber andersrum, the rich are getting richer, das war halt diese These da nochmal aufgestellt, das war ja genau andersrum. Nee,
ja,
das war
ja
genau
gesagt, the poor are getting richer.
Ja, ja, genau. Ich wollte es jetzt wieder andersrum reden, so wie es eigentlich richtig war. Weil ich fand heute ganz witzig, jetzt kommt ja an dem Tag des Zielanlaufs, kommen ja dann auch so ein paar Kommentare raus und Louvain hat ja dann auch einfach mal erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Ja, fand ich lustig.
Ne, und wir haben ja auch immer vorher erzählt, und wir haben ja viel über Boris auch erzählt oder manchmal in solchen Situationen. Und er sagte, und jetzt war tatsächlich, Holcim hing da bei Porquerolles, das war ja ganz am Anfang, da bei Saint-Tropez sind sie rumgefahren, war lang direkt neben Malizia und dann sind sie einfach stehen geblieben. Also er sagt es ja wirklich so,
weiter.
So gesagt, oh, ich habe jetzt gerade mal,
jetzt ruft Boris
Handy an. Ausmachen, genau. Muss ich gerade mal ausmachen.
Nee, Tourismus im Anstalt oder mehr, weil du das bejaht hast, dass du im Schlammsegler gesagt hast.
Das ist ja gar nicht.
Wir haben das schon live gehört.
Ist ja gar nicht live. Genau. Ja, jetzt muss ich gerade. Ja, und dass wir wirklich einfach stehen geblieben sind. Ne? Und er sagt ja auch, ja, also, man konnte, wir haben keinen Fehler gemacht, sagt er, aber das ist jetzt wieder so die Frage. Also, du hast so ein. Reitest ja gerne darauf rum, auf diese Vendée Globe-Geschichte von
Moment,
Boris.
Moment, da komme ich gleich zu. Ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Ich konnte das gleich.
Mach gerne, aber ich fand das tatsächlich, so wie er das, okay, ob es jetzt ehrlich war oder nicht, aber Louvain, der kommt, glaube ich, ich finde, der hat bisher nie so gewirkt, dass er jetzt irgendwelche Ausreden sucht oder sich selbst rechtfertigen muss, hat er gar nicht nötig vor ihm.
Nee,
aber
nee.
Fakt ist, die lagen da wirklich zusammen. Und ja, die ersten 4 sind weggefahren und er ist auch nochmal so komisch, irgendwie nochmal unter Land und zack, waren das irgendwie 5 Meilen und nachher waren es 150 Meilen, sind da wirklich nicht mehr krass nicht rangekommen. Also faszinierend natürlich auch, weil das sind ja dann auch so, wie das Wetter so spielt, aber dann wurden natürlich, die sind die Ersten, es ist genau das passiert, ich habe erst immer gedacht, es ist ja der Mistral, der da runter ballert, aber das ist dann dieser Tramontana oder Tramontane heißt dieser Wind, der ist dann so ein Nordwind, der hat die dann wirklich die ersten 4 runter beschleunigt und da lagen die 150 Meilen zurück, also völlig irre, wo dann, ja eigentlich war das Rennen ja da zu Ende für sie, ja, also, muss man schon so sagen.
Ich habe nämlich gesagt, da kommen wir gleich mal zu. Ich habe nicht gesagt, dass das dass Boris in einem Windloch verhungert. Ich habe gesagt, es passiert auffällig oft über eine lange Zeit.
Das kann natürlich noch passieren. Definitiv. Aber das ist eben Segeln, da hast du völlig recht. Wenn das so oft passiert, dann ist das nicht geil. Das ist ja auch, man will ja nicht sagen, dass Segeln ist alles klopft. Genau. Genau. Ich will nicht sagen, dass alles glücklich
ist. Leider sehr spät, genau. Weil er ist ja auf dem fünften, aber okay, machen wir. Holcim, wie geht's da weiter? Also wie geht's eigentlich für Rusi weiter? Ist die... Die war jetzt Skipperin für das die Ocean Race gebucht. Ne?
Ja, ja. Und man muss sagen, auch dieses Rennen, das letzte, das fand ich auch ganz spannend, weil ja tatsächlich zum ersten Mal der große, starke Mann, würde ich mal in dem Team, den sie ja auch gebucht haben, der war ja sicherlich auch relativ teuer, muss man sagen. Frank Hamas hat ja doch echt tolle Starts gesegelt und am Anfang könnte auch sagen, okay, wenn der dabei war, der hat auch schon mal für wichtig Glamour, star Glamour gesorgt an Bord. Aber ja, der war jetzt bei der letzten Etappe nicht dabei. Jetzt kann man schon wieder sagen, oha, vielleicht sind sie deshalb so zurückgefallen. Keine Ahnung. Was ein bisschen auffällig.
Deshalb
so wieder rangekommen.
Ja, genau.
Ja, natürlich.
Kannst du drehen und wenden, wie du willst.
Kannst du drehen, wie du willst. Das war jedenfalls, ich glaube aber schon, dass sie da unter Druck stand, auch was zu beweisen. Und ich muss sagen, der Start war auch nicht so toll. Also Kamaz hat das definitiv besser gemacht. Also da sprechen wir jetzt ja wieder über kleinräumige Sachen oder Startskills. Die hat er natürlich anders oder die bringt er da mit an Bord. Da ist uns keiner, der da so geschult ist in seiner Karriere. Der ist ja auch America's Cup, der ist alles Mögliche gesegelt. Aber ja, aber das war jetzt schon, da ist ja dann noch ihre Caroline Brouwer mit an Bord gekommen, also die Superstar Holländerin, die glaube ich, die erfahrenste Seglerin der Welt, auch Volvo Ocean Race Gewinnerin. Und also die haben das nachher dann wirklich cool zu Ende gebracht und ja, sind perfekt irgendwie nach vorne gefahren. Meine, klar gehört da Glück dazu und es ist einfach doof, du willst nicht in so eine Situation kommen. Aber danach waren durchaus echte knifflige Situationen, wo man ja auch die richtigen Entscheidungen treffen musste. Und da haben sie sich irgendwie gut zusammengefunden. Und ich habe jetzt, muss sagen, ich habe das ja auch so verfolgt, du bist dann auch ein großer Fan von Rosaline. Ich glaube, die hat sich wirklich jetzt bei dieser Regatta, das war das erste Mal, wo sie Skipperin war, auch für meinen Geschmack entwickelt. Und ich glaube, das ist bestimmt nicht leicht, und wie ich jetzt gerade schon rede, man sieht ja auch liest zwischen den Zeilen, aber sieht, finde ich, auch auf Videos oder man konnte ja schon durchaus mal reingucken in so ein Team, wie die, also es ist ja keine einfache Konstellation, sie ist quasi die Skipperin, dann hast du so Typen wie Kamaz, die ja natürlich eigentlich auch scheinen nach außen, aber Wie, wenn du da ein falsches Wort gibst, als jetzt auch als Rosaline oder so, dann ist der Dreck gepisst und also das kann ja auch voll in die Hose gehen, aber das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also das ist ja, wie du sagst ja immer, die hat das studiert, das kann man vielleicht wirklich da als Hintergrund nehmen, aber die ist eben nicht nur da, sag ich mal, der oder Pausenclown oder wie einige vielleicht auch schon mal das sie vielleicht gesehen haben. Ich glaube, die ist daran gewachsen und deshalb strahlt sie. Ich meine, du strahlst natürlich auch im Ziel, wenn du so ein unglaubliches Rennen hast, wo du 150 Meilen zurückliegst und nachher dann Zweiter wirst. Also, und bist jetzt wirklich einen halben Punkt hinter dem Zweiten. Sie kann ja wirklich, oder Holcim kann ja nun Zweiter werden in der Regatta. Aber zu deiner Frage, wie es da weitergeht, also ich weiß es nicht. Das Boot gibt es ja nun. Bleibt Holcim dabei? Also da ist, bin ich mal gespannt. Also die sind jedenfalls nicht fürs Ocean Race, für das Transat gemeldet, soweit ich weiß. Mal sehen, wie da die
Sponsorluft. Ja, ne? Achso, das Transat ist in 40 Tagen schon, ne?
Ja, das ist jetzt schon bald.
Da werden sie nicht mehr dazukommen.
Nee, das denke ich jetzt auch.
Vielleicht haben die erstmal geguckt, der Hauptsponsor, wie läuft das eigentlich so mit Rosaline? Also mir war das klar, dass das so teammäßig klappt. Also wirklich, da habe ich... Du belächelst das immer so, die hat das studiert. Die hat das studiert. Also die hat so Sportmanagement und dann Team.
Ich habe auch Journalismus studiert und kann trotzdem nicht schreiben, würdest du jetzt sagen.
Okay, das ist eine andere Nummer, du Fischmutz. Aber nein, also die kann das schon. Und ich glaube, die ist natürlich von ihrem Naturell jemand,
klar.
Die, ich meine, ganz ehrlich, Stimmung an. Wenn du vergleich mal, das ist jetzt gut eine andere Voraussetzung, die segeln sich um die Welt, die haben kürzere Etappen, aber wenn du es nur Malizia nimmst, als Rosaline da noch an Bord war, bei dem The Ocean Race, bei dem letzten, da war, ich habe mal gesagt, das ist eigentlich wie so eine Klassenfahrt, da war so eine Top-Stimmung, das war super und die war so ehrlich. Wenn ich das jetzt sehe bei Boris, auf Malizia finde ich immer, Es ist sehr gespielt für die Kamera. Das macht einen anderen Eindruck und das ist auch nicht so tipptopp wie das. Ich glaube, dass so ein Mensch auf dem Boot schon, du kennst das, du hast manchmal Menschen auf dem Boot, die können die Stimmung komplett runterziehen.
Ja.
Und es gibt auch die andere Richtung. Ich glaube, dass die sowas kann. Ich glaube, dass die sich auch, dass die das weiß, wenn sie sich zurücknimmt und wenn sie was entscheidet. Und ich meine, mit den Voraussetzungen, dass du dieses für die große Projekt, für alle wahrscheinlich ein großes Projekt, die dabei waren. Weißt du, auch ein Kamar will sich zeigen. Der hat ja auch noch keinen Sponsor. Der will auch gerne von D fahren. So. Dass die nach 5 Minuten, nach 200 Metern ihre Karre kaputt fallen in Kiel.
Ja,
und
ja,
das so stimmt. Aussieht, als ob alles, als ob jetzt, jetzt kannst du es abhaken. Da ist die Stimmung mit Sicherheit nicht gut gewesen. Das haben die aber hingekriegt, wie auch immer, mit Hilfe von Knierim und alle angepackt und danach guter Stimmung in Portsmouth losgelegt und gleich wieder irgendwie, ich glaube, was haben sie gemacht, zweiten Platz auf dem Leg 2 Punkte eingesammelt. Also, du. Tippitoppi, also es ist doch eigentlich, dafür ist es doch super gelaufen. Wir haben medial mit Sicherheit viel Aufmerksamkeit gekriegt nach diesem Crash. Und sie als Skipperin, sie ist halt auch verantwortlich, hat halt die Verantwortung getragen und sie hat halt auch das verantwortlich so gemanagt, dass das Team danach noch funktioniert. Und ich finde, weil wir jetzt beim nächsten gleich bei Alla Grande Mappai gucken, wenn man so, guck ja mal diese ganzen Videos, nee, ganz kurz nur, wenn du da siehst, so die Chemie zwischen Beccaria und Rouillon. Das sind so zwei Alpha-Rüden, die da so rumrennen. Die beschnuppern sich, die legen sich mal im Arm, wenn sie gewinnen. Aber da ist eine komische Stimmung, finde ich, auf dem Boot, wenn man das so sieht, unter Deck. So eine sehr männliche, sehr so, ja, so breite Brust. Und ich, und das ist da, bei Olsen fand ich das gar nicht so. Gut, Louvain ist jetzt auch nicht, glaube ich, ein Verdacht, dass der so ein tierisches Alpha-Tier ist.
Nee, glaube ich auch nicht.
Der ist, ja eher sehr zurückgezogen. Und ja, also der ist immer so sehr, also zurückhaltend, nicht zurückgezogen.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, wie es für, also für alle, an, das ist eine spannende Nummer eigentlich. Ich meine, die haben jetzt, Rosalind ist eine Größe jetzt in der Szene, muss man sagen, allein von ihrem Auftreten und so.
Ja.
Frank Camar ist eine seglerische Hausnummer und Nicolas war auch, ja. Also, wie es für die weitergeht, muss man gucken.
Ja, das sind ja, ich meine, die Wege werden sich ja trennen. Also, er wird jetzt nicht mit Kamas, der wird sein eigenes. Das sind, sie sind ja fast alle, ich meine, Gutschel ist ja irgendwo mitgesegelt. Dieses Segeln gegen Geld fiel eben auch und einige haben es auch mehr durchgetauscht. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt, okay, ich verstehe das, ich finde das interessant. Oder spannend, wie du es auch siehst, jetzt diese Skipper-Rolle von Rosalind, weil ich glaube auch, das war in Kiel echt eine Stresssituation und das Ding hätte ja auch zu Ende sein können, in dem Sinne, dass es einfach nicht reparabel gewesen wäre. Ich glaube, das war so der Punkt. Aber diese ganze Nummer drumherum, ich meine, was, die hatte ja überhaupt nichts zu verlieren. Der Italiener ist ja in die Kiste gefahren, war für meinen Geschmack, war das für mich klar, dass der schuld ist.
Ja,
deshalb war klar, dass sie wieder Gutmachen bekommen. Es war nicht klar, ob das wirklich bis zur zweiten Etappe passt, hast du recht. Aber eigentlich, wenn das Schiff repariert ist, dann die gehörten zu den Favoriten, dann haben sie da im Grunde auch das abgeliefert, was im Vorhinein auch erwartet worden war. Und dann, das ist dann aber, deshalb glaube ich nicht, dass so diese, wie bei jetzt Beccaria, wo du gerade schon drüber sprachst, der steht ja nun wirklich unter Druck, weil nach dieser die Situation da vorher. Und das ist auch nicht so eingespielt, aber diese, naja, teilweise hat man dann auch gesehen, am Anfang denkst du, okay, jetzt wird Camas in der Pressemitteilung zitiert, da wird gar nicht mehr mit Rosalind gesprochen. Das war ja Quatsch. Da hat man ja auch versucht, was vielleicht reinzusehen und sie hat das einfach echt gut abmoderiert und auch nicht, ja, jetzt groß da, ja, da auch so eine PR-Nummer draus gemacht, obwohl, ja, manchmal, wir stellen es ja schon manchmal die Haare zu Berge, wenn man dann sagt, ja, und das ganze Team und super. Ich meine, haben wir auch schon drüber gesprochen, die machen ihren Job, dafür haben die diesen Job, dafür sind das Spezialisten, und wenn ein Boot kaputt ist, dann wird eben die Nacht durchgearbeitet.
Aber da komme ich, da finde ich lustig, wie du die eine Seite so siehst, die andere komme ich gleich zu.
Ja, ja.
Okay. Nee, was ich bei Rosalind bemerkenswert fand, ist dieser Angriff in Kiel, als sie zurückgefahren sind. Ich habe die sogar noch hier gesehen, die fuhren mir vorbei.
Ja.
da im Pulk mit diesem kaputten Bötchen und Beccaria gleich hinterher, irgendwie 200 Meter weiter.
Nee.
Die hat dann ein Statement gemacht am Steg. Die sind ja erstmal da zum Steg gefahren wieder, zu diesem Block, wo die auch losgefahren sind. Und das fand ich, da habe ich gedacht, das ist toll, das ist nochmal, die kann das. Also die weiß, was sie tut und die weiß, wie sie auch so natürlich nach außen wirkt und wie sie auch fürs Team wirkt. Dass die gesagt hat, so, ich habe mir immer geschworen, an Bord nicht zu weinen. Ich habe das jetzt gemacht, jetzt ist auch gut. Jetzt geht es nur noch vorwärts und jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Die war gleich schon wieder so positiv. Was ich super fand, im Vergleich, Herr Beccaria hat danach erstmal angefangen rumzuätzen, was für eine Stimmung im Team auch nicht so richtig cool ist. Ich fand, die hat das einfach gut gemanagt. Und jetzt kannst du natürlich sagen, der eine Skipper kann besser segeln und ist ein komischer Kauz.
Ja.
Und der andere Skipper kann halt nicht segeln und ist kein komischer Kauz. Und die hat, glaube ich, vermutlich ist die jetzt nicht, wenn die jetzt solo single-handed die Vendée mitsegelt, fährt die nicht unter die ersten drei, denke ich mal. Oder sie macht das, wäre natürlich noch besser. Also wenn er das machen würde, dann ziehe ich nach Holland. Mhm. Aber nee, aber die ist einfach dafür wahrscheinlich geboren. Das ist doch gut. Ja,
aber,
also ist doch alles
aber, genau, das ist völlig richtig. Und genau da ist ja auch die Schnittstelle. Sie ist eben natürlich von ihrer Vita her nicht diese Superseglerin, aber die hat sich eben in dem Bereich krass weiterentwickelt. Das glaube ich eben auch. Und da hilft natürlich so ein Erfolg jetzt auch. Und natürlich auch die Erfahrung mit Malizia. Aber da hatte sie noch eine andere Rolle. Aber jetzt hat sie natürlich, die ist ja auch noch jung. Ich meine, man lernt ja auch dazu. Und hat als sie bei The Ocean Race dabei war, bei Malizia, hatte sie eben noch nicht die Erfahrung. Und jetzt ist sie da schon mal um die Welt gesegelt und hat natürlich die Rolle sich auch verändert. Ne?
Und du musst mal Holzim gucken, Videos. Die kann was an der Winch, mein lieber Mann. Die wird mich beim Wettwinchen so abziehen. Alter, die ist ein Kraftpaket. Das traut mir da gar nicht zu.
Das glaube ich auch, ja.
Wahnsinn.
Fit,
aber
fit wird die sein. Und dabei weiß sie gerade erst, diese junge Mutter, ne? Die kann ja eigentlich, ist doch, da muss man auch erstmal wieder aufbauen, ne? Also das ist ohne Frage, die ist taff und macht alle möglichen. Aber das ist natürlich, sie ist eben nicht Franka Maas und das musst du erstmal zusammenkriegen. Und sie hat natürlich auch, also wie du schon sagst, Nicolas Levin, der ist dahinter, der macht Navigation und
das ja, ist,
die haben das schon eine gute Rollenverteilung in der Kombination. Aber ich bin mega gespannt, was aus diesem Projekt, aus diesem Team wird, aus diesem Boot wird.
Es wäre schade für die ganze Szene, wenn die verschwinden würde. Wenn die aus der Mokka-Szene raus wäre, wo sie das finde ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei den nächsten The Ocean Race nicht irgendwie irgendwo auf dem Boot ist.
Ja.
Aber wo du Levin gesagt hast, ne? Überleitung, der ist ja ein Top-Navigator, ne? Unbestritten. Weißt du warum?
Nein.
Aber darfst du keinem erzählen, auch unseren Hörern nicht. Der nutzt Orca.
Eine kurze Werbung für unseren Podcast-Partner Orca. Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartenplotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an, das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind. Orca ist so einfach zu bedienen wie dein Smartphone und trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter. Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es liegt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende.
So, da sind wir wieder zurück. Rang 4 a la Grande Mapal Racing. Ja, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ich meine, Thomas Royan tut mir immer so ein bisschen leid, der da irgendwie so mit. Ich fand wirklich, vielleicht sehe ich das auch total falsch, da wird wahrscheinlich Miku noch was sagen zu können. Der wird ja dann irgendwann wieder Kontakt haben zu Royan oder zu dem Team. Aber das sah mir wirklich so aus wie so, Alter, jetzt muss ich mit diesem neuen Eigner noch irgendwie 2 Wochen segeln gehen.
Ja, weil ich...
Weißt du, nerv mich, Digga. Ein Italiener, den die ganze Zeit so aufgebracht ist. So fand ich die Stimmung auf diesem Boot.
Ich stelle mir, ja, finde ich witzig, weil das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt. Ich analysiere den Tracker und aber das, was ich da sehe, kann ich mir gut vorstellen. Wenn das passt fast zusammen zu dem, was du sagst. Und ich finde das ja ganz interessant, weil der ja, wir haben ja eben über den Split von Richomme schon geredet und der hat ja auch so einen krassen Split gemacht. Ne? Die waren ja durchaus, sind ja die ganze Zeit dabei gewesen, also sind nicht schlecht gesegelt. Und dann sind sie ja um diese, da südlich, ich sag mal, an der Stiefelhacke von Italien, also als sie schon bei Sizilien vorbei war, da mussten ja so ein paar Wegepunkte abhaken.
Ja.
Und dann sind sie an dem einen, eigentlich weiß ich gar nicht warum, weil war eigentlich ein bisschen nervig, weil dadurch auch die taktischen Optionen waren. Also die wurden dann nochmal Richtung Italien da geschickt. So, und dann sind die alle anderen sind gewendet. Naja, Richtung Albanien ist fast gesagt, also da quasi in diesen, ist das die Adria, ne? Die, wo sie dann rein, ist das Adria?
Ja, ja.
Ja, doch, Adria. Genau. Und ja, und Beccaria fährt einfach weiter. Also der fährt dann, als ob der genau bis zu dieser Hacke, das sieht man, ich sag, was macht er denn da? Also finde ich mega spannend, weil das natürlich irgendwie ein Split war an der Kreuz. Aber wir haben ja schon über den Tracker gesprochen, also ob man diese Predict-Wind-Geschichten da alle für ernst nehmen kann. Einige Sachen haben da wirklich nicht funktioniert. Aber da sah das jetzt natürlich auch nochmal fies aus. Da sah aus, als ob da gar kein Wind ist. Aber der wird sich ja schon was dabei gedacht haben. Das sind ja immer diese Programme, mit denen die Navigatoren da arbeiten. Die sind natürlich ausgefeilt. Und es gibt ja dann immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wo es durchaus eine Chance gibt zum Angreifen halt. Und das werden sie schon da gesehen haben. Aber wahrscheinlich in der Situation, ich frage mich, was...
Thomas, ich kenne die Adria, ich weiß, was ich tue.
So habe ich es mir vorgestellt. Ich frage mal, oder ich fahre nochmal bei meiner Familie vorbei. Ich weiß nicht, lass dann nochmal
lass uns noch kurz weiterfahren. Und da vorne auf dem Boot ist eine schöne Frau.
Genau. Und das ging ja von sowas von in die Hose. Ich meine, im Nachhinein bist du da natürlich immer sicher. Ich finde es andererseits auch wieder cool, weil wenn man sich dieses Scoreboard anguckt, die sind ja nur nach, die haben ja nicht wie eben Holz im PRB da eine Wiedergutmachung bekommen, klar, weil sie schuld war. 0 Punkte in der ersten Etappe, haben aber die Etappe davor gewonnen. Also man kann ja nicht sagen, der im Grunde seine Heimat-Etappe schon gewonnen hat, das Highlight
das
erlebt.
Hat mich oder? Halt total gefreut für den. Also ja. Der hat auch wirklich Tränen in den Augen gehabt. Das war eine das erste Mal so wirklich eine Top-Stimmung, bis auf, habe ich ja letztes Mal erzählt, dass Dumario offenbar Angst vor dem Grappa hatte. Das hat mich für den wirklich gefreut. Das muss total toll sein. Nach der wirklich Scheiße, die hatten da, dann auch noch 0 Punkte und dann ist das, weißt du, das ist nicht gut. Das ist, ich glaube, dann willst du auch, denkst du, ich will jetzt nach Hause, ich habe auch keinen Bock mehr.
Besonders bei der ersten Etappe.
Ja, weißt du, und wenn er dann, weißt du, keine Ahnung, in Cartagena oder Cartagena, wie immer das heißt, wir müssen die Kuh nochmal fragen, wenn er da gewonnen hätte, das wäre auch toll gewesen, aber in Genua das zu gewinnen, ist natürlich, mein Gott, was für ein Drehbuch kann man schreiben? Und das war super. Dann hat er wahrscheinlich auch gesagt, Thomas, ich nehme wirklich das Board.
Ich zahle den letzten Rest, zahle ich jetzt, weil jetzt ist Board gut.
Das könnte sein. Der Check
ist raus.
Und immerhin muss man sagen, und jetzt, was für eine tolle Überleitung. Immerhin trotz, dass sie beim ersten Mal keine Punkte gekriegt haben, ein Punkt von Team Alicia.
Ja, aber warte, lass das nochmal.
Das wird zu vermeiden, diesen Übergang, ne?
Nein, ich will aber nochmal das zu Ende bringen. Also weil das ist ja durchaus, ich frage mich, was in dieser, wie gesagt, der fährt einfach geradeaus weiter. Und da musst du ja erstmal eine Geschichte finden. Also du musst es ja als Team irgendwie entscheiden. Also das wird ja nicht alleine entschieden haben, da wird schon ein Mouillon. Aber das stelle ich mir vor. Wie ist diese Entscheidung gefallen? Sagt er dann einfach genauso, wie du sagst, ey, wir fahren jetzt mal nach Italien? Oder die müssen sich ja schon bespornen, die haben ja auch einen Navigator.
Der eine spricht nur in Englisch, der spricht nur Italienisch, der andere Französisch. Ja, so sprechen die sich. Und dann fährst du halt geradeaus. Der eine hat gesagt Backwort, der andere Steuerwort. Und dann sitzt er gerade ausgefahren.
Ja, aber da trennt sich natürlich die Spreu von Weizen oder beziehungsweise da wird sich auch entschieden haben, da wird dann Rouillon sagen, okay, du hast das letzte Wort, entscheide du, das ist jetzt sein Boot und dann, also weil dieser Split, der hat, hat durchaus Sinn gemacht, weil den hilft er da jetzt in ihrer Situation auch, also punktemäßig jetzt nicht ein fünfter Platz oder so,
ja, klar,
sondern den hätte ja nur geholfen, da, wenn sie wirklich nochmal so ein Rennen gewinnen oder diese Etappe gewinnen. Und deshalb macht dieser Split auch komplett Sinn. Also das ist so ein Extremschlag, dann da vielleicht doch nochmal in der Nacht unter Land was zu finden. Die fahren ja immer da unter Land, um dann irgendwelche Nachtbrisen nochmal zu kriegen und die anderen bleiben vielleicht stehen. Naja, wie auch immer, das ist aber wirklich komplett in die Hose gegangen und dann lagen sie, ja, was lagen sie, 160 Meilen, ich gucke gerade nochmal auf den Tracker zurück und ja, das Ding war eigentlich damit gegessen. Aber
na gut, no risk, ja, no fun, okay, ne?
Genau, da ist es dann eben egal, also wenn du dann überlegst, was das ist immer so ein Abwägen, genau wie wir eben über Richomme gesprochen haben. Ich finde es dann wirklich gut und schon fast professionell zu gucken, okay, wir setzen jetzt nochmal alles auf eine Karte, ist eigentlich völlig egal, ob wir jetzt Dritter, Vierter oder Fünfter werden, sondern wir fahren jetzt da immer nur noch raus und können vielleicht sogar noch mit Glück irgendwie Erster werden. Das ist dann wirklich so ein Setzen auf eine Karte und das wird sicherlich der Führende in dem Moment Paul Meillard auch nicht gerne gesehen haben, wenn hinter einem das ganze Feld sich so spreadet und du kannst ja nichts verteidigen, du musst dich auch irgendwo entscheiden.
Das machen die
alle. Ja, genau.
Hab ich irgendwas übersehen?
Eben. Und dann fährt erst der eine weg, okay, sagt, oh cool, das war Mist, aber dann fährt danach kurz Richomme nach Albanien und auf die andere Seite, oh Gott, habe ich da auch was übersehen? Naja, so muss man sich das vorstellen. Und das hat strategisch durchaus Sinn gemacht. Geht immer um Risikoabwägung, da irgendwie hinzufahren. Ja.
Ja gut, bei mir wird gedacht haben, gut, Paprika Kea, weiß nicht, wie wir das denn navigieren, Team Holcim hat Orca, das wird nochmal gefährlich, à la Grande Mappa, ja, Tom.
Ja, genau.
Oh, weiß das nicht. Das wird nicht schlimm.
Ja, genau.
Nur der Orca-Mann kann mir geschrieben werden.
Ja,
aber nochmal, ein Punkt trotzdem mehr, trotz der Punkte, die sie nicht gekriegt haben, also 0 Punkte im ersten Rennen, wo immerhin Malizia 6 Punkte gekriegt hat, ein Punkt mehr als Malizia. Und damit sind wir bei Malizia. Ich habe bei deinem Artikel heute gelesen und deine Analyse ist ja echt toll. Was ich nicht teile ist, oder was ich ein bisschen, du hast zum Beispiel vorhin gesagt, so, ja, Rosalind, dann sagt sie da irgendwie, das Team ist strong und super, klar, was soll sie sonst alles sagen. Bei Boas wird immer gesagt, ja, nee, top Stimmung und so, super. Da habe ich, als ich dessen Statement, denke ich immer so, war da noch ein anderes Rennen, was ich nicht gesehen habe, weil ich meine, warum seid ihr los? Also, abgesehen davon, hat er heute ja gesagt, super, total super, dass wir auf dem Podium nochmal gelandet sind. Ja, Moment, ihr seid im Podium gelandet, ihr werdet nicht mehr aufs Podium kommen, gesamt. Ihr seid bei der letzten Etappe Dritter geworden. Und er sagt, das ist ein voller Erfolg, das haben wir uns gewünscht. Nein, vor der Etappe hast du gesagt, wir wollen jetzt gewinnen. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie mittlerweile, also ich habe ja schon gehört, ja, der mag den nur nicht, weil er nicht zum Podcast kommt. Totaler Quatsch. Ich verfolge das ja, ich bin ja glühender Malizia-Fan gewesen. Das habe ich unbestritten verloren, aber das liegt wirklich also an der außendarstellende Kommunikation. Ich finde die schräg, nach wie vor. Und ich finde jetzt, wenn man, das ist so ein bisschen wie der Trainer, jetzt haben sie das vierte Mal hintereinander verloren, 4-0, und sagt, ich habe heute echt gute Ansätze gesehen. Nein, das waren keine, du hast einfach 4-0 verloren und du musst einfach sagen, du bist Fünfter mit deinem Boot geworden. Das heißt, du bist eigentlich Letzter, weil man muss Kanada, Ocean Racing und Team Amala aus der Wertung rausnehmen, eigentlich, mit die beiden Boote. Also der eine fährt mit einem Sack Leinen am Mast und das andere Boot ist einfach wahnsinnig langsam. Also die sind einfach Letzter geworden. Und zwar hinter jemandem, der eine Runde gar nicht mitgefahren hat, weil er gar keine Boote gekriegt hat. Also ja, immer schön positiv verkaufen ist auch eine Strategie, aber sie sollte auch glaubhaft sein. Und mir erscheint das nicht glaubhaft. Ich finde das, ich hätte dem gewünscht, dass er da viel besser abschneidet. Meine ich ganz ehrlich. Also ich hätte das gewünscht, ich hätte auch toll gefunden, wenn die das gewinnen. Aber kein Scoring Gates gewinnen, also nicht einen Punkt macht an Scoring Gates und dann Fünfter werden. Also finde ich enttäuschend. Auch wenn das Boot, und du hast selber gesagt, das Boot ist ähnlich wie Paprika Akea. Die sind immer ein Zweiter. Oder?
Ja, aber ich glaube, das sehe ich übrigens genauso. Also ich das, wo du jetzt drauf anspielst, das ist ja nur, ich meine, was in dem Text steht, das ist ja ein Zitat aus der Presse.
Ich habe es so gelesen, dass du das so auch findest.
Nee, das habe ich kommentarlos im Grunde quasi wiedergegeben. Und ich sagte ja auch, Boris Herrmann erzählt nach dem Zielerklärer und Zielerklärer, es ist fantastisch. Fantastisch, das Rennen um Europa wieder auf dem Podium zu beenden, genau wie wir uns erhofft hatten. Wir haben hart dafür gekämpft, es war sehr anstrengend und zum Glück wurden wir nun belohnt. Da hat sich mir genau das, was bei dir, was du gerade beschreibst, da haben sich mir bei mir die Nackenhaare aufgestellt.
Okay, dann habe ich es wahrscheinlich zu schnell gelesen und ich mag immer diese Analysen von dir. Wahrscheinlich habe ich mich da aufgehängt und dann.
Ja, nee, das ist, aber ich glaube, da sind aber ehrlich gesagt auch zwei verschiedene Sachen. Ich finde das, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt. Das ist ja nun eher wie die Presseabteilung sowas jetzt im Grunde verkauft. Und natürlich, weil das kommt ja bei mir an als Pressemitteilung und ich soll es als Medienmensch jetzt verarbeiten. Und Leute, die eben da wenig, das geht ja an nicht nur an Segelmedien, sondern normale Sportmedien, keine Ahnung, interessierte Menschen. Und das ist dann eine Verarsche. Also jetzt nicht.
Ja, nee,
Boris mag es so gesagt haben, verstehe ich. Mhm. Aber wenn man das so dann in der Pressemitteilung auch noch schreibt, da wird ihm auch peinlich sein, wenn er das jetzt da liest. Keine Ahnung, da machen die einfach keinen guten Job.
Das ist einfach, die Zielgruppe ist einfach eine andere. Die Segler sind gar nicht die Zielgruppe. Das habe ich manchmal. Vielleicht, weil wenn du siehst, unter dem irgendwie Clip von News on Board von Malizia, die klatschen nicht da ab, wow. Und dann hast du die Kommentare. Das sind nur proud of you, ihr habt das so toll gemacht, super, die Stimmung war so toll und sowas. Und da weißt du so, da ist keine kritische Stimme dabei. Und das siehst du manchmal auch bei kritischen Artikeln, Segelreporter, Facebook. Dass oftmals wirklich Frauen, das weißt du so bei der Vendée, was schreibt ihr da für eine Scheiße? der kommt nochmal ran, der wird das gewinnen und der hat halt so eine Fanbase, die jetzt mit Segeln nicht so richtig viel am Hut haben. Aber halt Malizia, das Konzept toll finden, Boris toll finden und ich glaube, das ist das, was so, denke ich mal, was wichtiger ist, weil das bringt dann auch die Klicks, das bringt dann auch die Reichweite und das bringt dann auch die Sponsoren. Vielleicht. Man muss sagen, fünfter Platz ist jetzt auch, ich weiß nicht, wie gesagt, er sucht ja einen neuen Sponsor, weil MSC geht hier raus.
Naja, einen von sieben. Du sagst das
ja. Naja, aber er sagt ja so, wenn das nicht wichtig wäre, hätte er dir bei OMR nicht gesagt, naja, vielleicht hört das ja einer und bla bla bla. Und
ja, natürlich.
Ein bisschen lächeln. Natürlich braucht er einen.
Kohle ist er ja immer, er hat da Platz für einen, das ist ja egal. Ich finde das
ja. Ja, aber wahrscheinlich auch budgetär, dann fällt Budget weg und ein Teilbudget fällt weg.
Naja, wenn der hat, sucht seinen siebten Sponsor, Paul Meillard hat gar keinen. Also das ist ja dann jetzt.
Ja, du weißt ja nicht, was die zahlen. Also was.
Oh, die zahlen, glaube ich, naja.
Die zahlen gut, aber wenn jetzt 7 von 10 Millionen Budget weg, wenn einer wegfällt, sind 2 Millionen weg. Das ist ja auch kein.
Ist ja auch egal.
Er sucht 9.
Ja.
Ob das jetzt so hilfreich ist, weiß ich nicht. Den 5. Aber ich glaube, der holt die ganz anders rein. Der holt die nicht über Ergebnisse rein. Aber so, ich finde, so, jetzt gibt es ja einen Neubau bei Boris.
So ja, aber lass doch nochmal über das Rennen. Also ich muss jetzt schon sagen, ich stimme dazu, dass das jetzt unglücklich formuliert war. Ich stimme aber nicht zu, oder du, das hast du ja auch schon angedeutet, dass sie da jetzt auch diese letztere Etappe nicht gut gesegelt sind oder sowas.
Das habe ich nicht gesagt. Nee. Ich habe gesagt, 5. Platz Gesamtwertung finde ich
ja, das ist natürlich
zu schlecht,
das Ergebnis,
um zu sagen, wir haben uns heute belohnt.
Genau. Genau, das ist völlig richtig. Und das ist natürlich auch schwierig zu verkaufen. Und also wenn ich dann Fußballinterviews höre nach so einem Zieleinlauf, sage ich fast schon am Schlusspfiff, ist auch irgendwie kacke. Das ist jetzt vielleicht
einfach
zu hoch gehängt. Und ich glaube tatsächlich, ihm ist das auch unter Sieglern, und du hast ja recht, es gibt verschiedene Zielgruppen und Malizia richtet sich auch an die größere Zielgruppe, die merken das nicht. Wir Segler und er ist natürlich auch Segler, das merken natürlich Leute, wenn er sagt, ich bin damit zufrieden. Es ist natürlich schon dieses Rennen, verstehe ich, aber das ist fantastisch, oder nicht dieses Rennen, diese Etappe, reden wir jetzt wieder über die Etappe. Platz 3 ist ja auch gut. Ich sehe jetzt aber auch, wie diese Etappe verlaufen ist, und ich verstehe aber auch, naja, einige Sachen sind ja jetzt, wo hätte was besser laufen können oder nicht. Sie haben da wirklich bei dieser Etappe, hat er auch kurz in Führung gelegen, wo man dachte, eben, genau, das ist irgendwie fast nicht weil das Schiff, und im Endeffekt ist nachher der dritte Platz, man könnte auch sagen, hey, wieso haben sie das nicht gewonnen, weil der lag ja lange da südlich von Sizilien auch vorne, haben tolle Moves da gemacht, auch haben einen Kreuzschlag, wo du sagst, wow, und dann sind dann wirklich, haben diesen Split, hat zweimal einen Split versucht, hat zweimal richtig gut funktioniert, wo sie dann auch wirklich vorne lagen, aber da muss man jetzt auch mal jetzt wieder leistungsmäßig, es sind ja immer unterschiedliche Gründe, die dafür sorgen, dass jemand irgendwie zurückfällt. Diese ganze Aufstieg Richtung, Ziellinie war jetzt alles ein Leichtwind,
ja, Mittelwind, das war scheiße, ja.
Kreuz, und das ist das Ding, wo Maliza eben nicht gut fährt. Und ich habe mich jetzt allerdings nur gewundert, und da schließt sich vielleicht der Kreis zu dem, wir haben ja eben über die Splits von den anderen beiden gesprochen. Er ist ja einfach den ersten beiden hinterhergefahren, wo er wusste, die sind schneller als ich, nämlich Holcim und Biotherm, die ja zum Schluss immer vorne lagen. Naja, und hat dann profitiert davon, dass Allegrande oder Beccaria eben den einen Split gemacht hat, sich dadurch verabschiedet hat, und Richomme hat den Split zur anderen Seite gemacht. Die haben wenigstens da eine Chance gesucht. Ich meine, vielleicht haben sie jetzt auch gesagt, was für Maliza war ja auch strategisch, jetzt konnte man das ja auch vielleicht vorhersehen und sagen, okay, uns genügt jetzt der dritte Platz, was viel mehr war ja auch ohnehin jetzt nicht drin bei dieser ganzen Konstellation in der Etappe.
Das war ja auch, muss man sagen, die ganze Etappe war ja auch ein einziges Wetterwirrwarr.
Also, ja, definitiv.
Ich glaube, das seelisch zu bewerten, also jetzt war Biotherm ausgenommen, die von diesen Winden halt lebt, und der sagt, super, ist doch geil. Alle anderen dahinter, das ist dann echt auch irgendwie so Roulette gewesen, muss man sagen. Aber ich fand es auch gut, dass sie einen Split gewagt haben, dass sie was gemacht haben.
Ja,
aber auch länger
die haben es ja nicht gemacht. Die haben es ja einmal.
Nein, aber dass sie teilweise vorher sind sie auch schon mal ein bisschen, ich dachte, genau. bei dieser Etappe nach Genua war es, wo sie ja richtig vergrockt haben, muss man sagen.
Ja.
Vorletzter. Da hat er gesagt, ja, wir wären gern näher dran an denen, aber sind die weggefahren. Diesmal haben sie auch wieder ein bisschen Mut bewiesen, finde ich. Der hat sich auch belohnt, so stellenweise. Und es war ja auch jetzt, die Etappe ist ja auch völlig okay. Also ist ja alles gut. Wie gesagt, ich habe das jetzt festgemacht an der Gesamtwertung, weil es geht ja jetzt nicht irgendwie, wer ist der Erste an Cap Horn, sondern wer ist der Erste im Ziel? So. Und da sind die einfach schwach. Also ich sag mal, Allegrande nehme ich mal raus mit 24 Punkten. Die haben einen Punkt Vorsprung, weil sie, denen fehlen ja auch eine ganze Menge Punkte. Holcim haben über 10 Punkte Vorsprung. Dann
brauchen wir nicht drüber reden.
Das hat er selbst.
Hätten sie selbst auch mal sagen können. Oder vielleicht erwartet
ich
man
auch,
so ein bisschen.
Muss man sagen, das
mal,
war enttäuschend.
Das war echt jetzt.
Er hat doch in Kiel gesagt, cool, wir können das hier gewinnen. Deshalb sind wir auch angetreten und sowas.
Hätte wohl auch. Aber man muss es jetzt wirklich nochmal in Zusammenhang. Und das ist schließlich vielleicht der Kreis bis zum ersten Mal. Also man muss sehen, für Maliza ist das, klar, jetzt besteht die Schwierigkeit, das zu verkaufen, ohne Frage, das ist nicht immer geschickt, wie willst du jetzt auch einen Misserfolg sauber verkaufen, versuchen zu drehen, dass eben kein Misserfolg war, aber in der Gesamtkonstellation Richtung Vorne Globe, in der Kampagne, steht er eigentlich meilenweit über Biotherm. Weil eben das Boot ist schon in der Pipeline, das wird schon gebaut, das ist fast fertig, es ist ein Top-Boot, selbst das Schwesterschiff, mein Rouillons, wird zuerst fertig, der hat auch keine Kohle. Dann kommt Berhard, der auch das dritte Boot aus der gleichen Form kauft, der ist ganz spät dran, der hat noch nicht so viel Erfahrung wie Boris, also das war jetzt gut, das mitzunehmen, dieses Ocean Race Europe, weil das auch die Partner wollen und auch diese Geschichte mit Teamgeist und mit Will ja auch fahren und das Boot zu verkaufen mit Klapptisch, das hat alles irgendwie Sinn gemacht. Und das war
dass das so wirtschaftlich, sponsorenmäßig, kohlenmäßig top aufgestellt ist. Ja gut, sportlich war es ja jetzt nicht so gut. Und
nee, nicht
das wollte ich jetzt sagen.
Ich meine, in Bezug auf. Ja, okay.
Das muss er jetzt zeigen, natürlich, ne? Weil jetzt muss es irgendwann mal sportlich auch besser zugehen.
Ja, aber ich bin. von der Konstellation, wie, so wie ich diese Projekte, wir haben auch darüber schon beim letzten Podcast gesprochen, wie viel da vorm Scheitern stehen, wie viel neue jetzt kommen. Da ist er so solide aufgestellt und auch strategisch. Das ist so schlau, finde ich auch, dass sich mit Rouillon zusammenzutun und den besten Designern. Ja, klar, das ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt
auch sein letzter Schuss. Das war auch so. Das war letztes Mal bei dem Bau von Malizzi war es auch so. Da hieß es, ist total schlau, das zu machen, das Boot gut zu machen, dann ist das ausgereifter. Nee. Doch.
Sehe ich überhaupt nicht so. Ja,
aber wurde ganz oft gesagt, das ist total klug. Vor der letzten Bondé wurde gesagt, also als jetzt Malizia gebaut wurde und früh fertig war, hieß es, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, wir hatten in dem Podcast ja noch nicht, aber da habe ich überall gelesen und alle haben gesagt, das ist total schlau, was der macht, dass er das Boot so früh fertig macht, weil dann hat er Zeit, dann kann er das irgendwie in Ruhe, kann er das anpassen, dann war ja die Route rum, war so schlecht, war das, glaube ich, oder war das Jacques Fabre oder Route rum?
Route rum, ja.
Da ist das so und dann hat das ja auch angepasst und da haben alle gesagt, das ist total klug, weil wenn er damit mit dem Boot jetzt die Vendée gefahren wäre, das wäre blöd. Ja, es ist rausgekommen, auch nichts Gutes. Also
sehe ich überhaupt nicht so.
Also, nee, kann ja sein. Also ich habe es,
ich sage, dass ich es
so gesehen habe. Ich habe es so immer überall.
Ja, habe ich. Es gab Sachen, also in seiner Situation fand ich die Strategie auch völlig logisch, weil er ist ja, das wird ja zu weit führen, aber er hatte ja im Grunde sein Boot auch verkauft und hatte kein Boot, mit dem er segeln konnte. Er musste sich ja auch qualifizieren. Die anderen hatten ja noch ihre Boote aus der vergangenen Periode, also von der Generation davor. Ja, aber
Boot 24 kriegst du doch was, wenn du
cool hast. Genau. Naja, und deshalb war er da im Grunde noch ein Jahr quasi noch nicht richtig drin in diesem Rhythmus von den Top-Booten. Da ist ja diese Transat Jacques Vabre, die es damals noch hieß, die ist ja zum Beispiel Dorlin, ist die noch mit seinem alten Massiv gefahren. Die ist auch Rouillon mit seiner Linked Out gefahren, direkt nach der Vendée Globe. Und die haben ja beide erste und zweite, da hatte Boris noch gar kein Boot. Ist das, glaube ich, auch gar nicht mitgesegelt. Und insofern steckt ja alles mit dazu und jetzt gehört alles mit dazu und jetzt ist ja im Grunde die Vendée Globe abgeschlossen. Die besten Teams haben jetzt ihre Rhythmen, die haben ihre Bauslots quasi jetzt belegt und jetzt kann dann, ja, der wird jetzt danach erstmal Pause machen und bis er dann 26 sein Schiff hat, da muss er dann zeigen, was geht. Aber dann ist er genau auf Augenhöhe eben mit den anderen Top-Seglern, die auch neu bauen und dann... Ja, dann muss man sagen, also Malizia war gebaut in eine Designlücke rein und wenn er Glück gehabt hätte und hätte ganz viel Wind da unten im Southern Ocean, wenn er wäre schlau gewesen, war aber nicht so. Und im Endeffekt sagt er ja auch selbst, wir haben es zu doll in eine Designlücke, weil das einzige Boot hier ist ja das einzige Boot, das so aussieht, wie es aussieht. Wenn es da geballert hätte, nach den Erfahrungen bei der ersten Vendée Globe, die er mitgemacht hat, wenn das Wetter da genauso gewesen wäre, dann wäre Malizia hätte ganz anders ausgesehen.
War das nicht mit zusammen mit Richon konzipiert, mit Richon? Haben die nicht ziemlich ähnliche Boote gehabt? Also nicht
Malizia?
Vom Aufbau? Ja, Malizia und Richon, die sind doch beide gleich konzipiert worden.
Nee, also das ist
für diese, hast du doch vorhin noch gesagt, die sind doch so stark wie
die haben
hinten für die Southern Ocean Boote, so.
Ja, die haben Boote, die für eine ähnliche Windrange, genau, also die, genau, aber die kommen ja komplett anders aus. Also
Richon, ja gut, das ist ja ungesehen, dieses dieser Plattenbau da oben noch drauf, was dieser
Wunder. Ja, das auch, aber es geht ja eher um die
Bugform. Ich fand's ja klug.
Um die Bugform.
Genau. Okay, das und natürlich auch den Bus, ne, der große. Ich habe vor der Vendée gedacht, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das klug ist, dass du, weil die Psyche damit spielt, haben wir darüber gesprochen und das ein bisschen
hat auch Sinn gemacht.
Manchen in ihren kleinen Höhlen, glaube ich auch, kann auch Sinn machen. Also klar, wenn du gewinnst, ist alles klug. Wenn du nicht gewinnst, ist irgendwie war nicht so richtig klug.
Das geht ja eher darum, wie gesagt, wenn man jetzt, das haben wir auch, ich glaube, beim letzten Mal gesprochen, wenn wir jetzt von The Ocean Race redet, das nächste, was jetzt kommt, was ja wirklich dann bis zum Roten Meer fährt nach Amala, da brauchst du ein anderes Boot für, als wenn du die Vendée Globe gewinnen willst. Das war die große Kritik an diesem Ocean Race, dass sie mit Imokas auch machen wollen. Und da haben sie am Anfang noch und gesagt, das klappt nie, weil niemand will, du brauchst andere Boote, weil die ja da auch noch durchs, weiß ich nicht, sind doch da irgendwie bis Asien hoch bei totaler Flaute. Da hast du einfach ein anderes Windfenster, in dem es performen muss, aber das klappt nie. Und dann habt ihr, das hat auch wirklich nicht geklappt, dann hat ja The Ocean Race den Kurs verändert und dann haben sie auch eben diese lange Etappe bei, ja, auch mit Cap Horn irgendwie so hingebastelt, dass man eben für die Vorne Globe trainieren kann, dass man auch ein ähnliches Boot baut. Und dadurch hat das dann wieder Sinn gemacht, überhaupt ein Boot, also Ocean Race und Vorne Globe zu fahren, was ja aber nur ganz wenige gemacht haben. Aber das kann sich jetzt wieder ändern. Also es gibt so große Unterschiede und naja, und Richomme hat auch mehr ein bisschen auf den Starkwind-Bereich besetzt. Aber das ist viel breiter aufgestellt, sein Boot. Und er hat ja da unten auch eben deutlich besser performt und auch im Atlantik besser performt. Also da ging es jetzt nicht nur um die Leistungsfähigkeit des Schiffes, also es war einfach nicht so doll in eine Designlücke eingebaut.
Wir sehen ja lustigerweise Malizia jetzt noch einmal bei diesem Coastal Race da, in der letzten Etappe. Und dann sehen wir die schon wieder, ich weiß gar nicht, die ist wahrscheinlich nächstes Wochenende. Und das sind nochmal 5 Tage von, und dann sehen wir die 35 Tage später schon wieder starten. Aber als 11th Hour.
Nee.
Mit Klapp, doch.
Ja, doch. Ja, warte mal.
Mit Klapcic und Harris.
Doch, 11th Hour, das ist recht, richtig. Ich bin da beim Anfang. Genau, das stimmt. Ja, spannend, ne? Oder?
Ist sowieso, ich habe der 17., das ist wirklich vor Imoca ist nach Imoca oder andersrum. Also, als wir darüber gesprochen haben, ob wir diesen Imoca-Spezial-Podcast machen. Haben wir gedacht, ja, gibt es da eigentlich mal was zu sagen? Ja, gibt's, weil es geht dann schon wieder los. Also da sind ja auch schon, wenn ich bin jetzt hier gerade drauf, wer da alles mitfährt, ne? Also Klapcic, Velaris ist ein Team, dann Benjamin Dutroux mit Arnaud Bossier, Beccaria fährt wieder mit Royon. Also Royon muss nochmal mit dem neuen Eignung.
Ja, das
finde ich lustig.
So schlecht. Die These. Müssen wir von Mikko nochmal erfragen, wie Royon.
Der muss was so gut bezahlt haben für sein Boot. Elodie Bonafou mit Jan Elise. Louis Burton fährt wieder, Beau Valet, der ist auch wieder, Jeremy Billot mit dem Morgan Lagravière, auch spannende kommen. Wie die immer alle zusammenfinden, ne?
Ja.
Cousin, den Darami, den kenne ich nicht, Jean-Baptiste Darami, der sagt mir nichts. Fabrice Amedeo fährt wieder mit Andreas Baden, im Deutschen, den hatten wir schon im Podcast. Louis Duc mit Masa Suzuki. Athanasio fährt, Maxime Souret, Sam Davis mit Violette Orange, das ist auch toll. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, die beiden. Das ist ja auch praktisch die Bootsübergabe, ne?
Genau.
Armel Tripon.
Ja, der, auf den haben wir ja.
Das ist auch lustig, ne?
Der hat ja ein Schwesterschiff von Malizia.
Ja.
Das ist spannend. Und der hat ja, ist nicht rechtzeitig fertig geworden vor der letzten Vorne Globe. Und der hat ja vorher diesen ersten Plug-Bug gehabt, wenn du dich erinnerst bei der Vorne Globe.
Ja, genau.
Da sind ja dessen Uck kaputt gegangen. Das war der erste Uck, der kaputt gegangen ist, glaube ich.
Uck.
Und dann ist er doch mit Riesenabstand irgendwie hinterhergefahren. Aber das ist auch spannend, genau. Ja.
Justin Metro fährt mit Xavier Macaire.
Ja,
Würes, so der Ungar, der traurige Vogel von dem letzten Vendée, der seiner Reparatur. Und Sam Gutscher-Berer und Konrad Coleman hat auch ein Boot, habe ich gesehen. MSRT Europe. Ich glaube, Konrad ist den ganzen Tag auf Boot 24 und sucht gebrauchte Boote. Und der findet immer so Schnäppchen.
Na, der hat sein altes Boot, ich glaube, das hat er noch. Und dann
ist das das alte, die MSM? Ja, wisst ihr das?
Das wird das sein. Also die fahren schon, da sind ja dann ein paar Foiler dabei. Aber da fahren auch noch so ein paar alte nicht Foiler, das ist ja der Abstand, wird der immer größer.
Nee, die hat aber, die hat keine Foiler, ich sehe die gerade hier auf dem Bild.
Nee, ne? Naja, genau, das ist, glaube ich, sein altes Boot. Und er wartet ja auch eher, dass er was in Neuseeland da mit seinem Team zusammenbaut. Das würde mich auch freuen, wenn der ein bisschen in die Puschen käme. Aber ich glaube, die müssen sich ja auch irgendwie qualifizieren. Das ist ja auch ein Qualifikationsrennen, da kannst du schon mal ein paar Meilen sammeln, ein paar Punkte.
Ja, der wird jetzt nicht mit einem neuen Boot die nächste Imoca mitfahren, glaube ich, Conrad. Das kann ich mir nicht vorstellen. Neubau. Ja, die nächste Vondée.
Ja,
der wird
Ja, wenn er jetzt noch Kohle bekäme, aber nein, das sieht alles nicht so aus. Aber es sind ja auch viele gute gebrauchte Fäule auf dem Markt. Mal gucken. Die müssen einfach
aber
Kohle haben.
Ist das wirklich dieses Boot? Weil da steht ja immer noch zum Verkauf hier unter MS Emlyn. Aber wahrscheinlich ist es so,
ich
dann fährt er
da jetzt mal, wo soll sonst ein Boot herkommen? Der wird jetzt kein Chartern, aber der hat ja eins gehabt. Ich ja, was ist aber, ich finde es, ja. Aber es wird auf jeden Fall, es sind ein paar spannende Teams auf jeden Fall, gerade jetzt, Klapci ist natürlich spannend mit Will oder auch Beccaria, das will der bestimmt gewinnen da und das sind ja alles noch die, sag ich ja, mal,
Man kann für Boos nur hoffen, dass Klapci jetzt nicht mit diese Regatta gewinnt.
Ja, wobei man muss dazu, man weiß ja, dass Malisa diese Regatten gewinnen kann, ja, klar, die hat zwei Zweite über den Transat Scheiß. Gefahren, also insofern, dafür kann das schon funktionieren. Will freut es mich, weil der hatte ja ursprünglich auch mal gesagt, dass er Vuelta Globe fahren will. Jetzt hat er aber dann zu zweit, er nähert sich schon ran, aber ich glaube, für die nächste Vuelta wird es nicht klappen.
Ja, der ist komisch, ne? Der gilt irgendwie als so ein cooler Typ, irgendwie gilt es, aber der ist so. Aber es ist, glaube ich, wir haben ja letztes Mal mit ihm gesprochen, ist, glaube ich, schwierig, sich zu etablieren und
zu zeigen.
Aber da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ne? Genau. Da gibt es auch schon wieder Neuigkeiten vom letzten Mal.
Genau.
Hammer's, ne? Mit der Folge heute.
Genau, perfekt.
Dann, wir sehen uns schon wieder in wenigen Tagen zu einer regulären Folge, eine Sonderfolge.
Wir hören uns,
genau.
Können Sie mal sehen.
Ich sehe immer deinen Namen. Ja. Den Hörern und danke fürs Zuhören. Carsten, danke fürs Quatschen. Miku, wenn du zuhörst, wir streicheln dir dein Hinterköpfchen. Bald ist wieder Saison.
Genau.
Und bis bald, Carsten.
Jo, tschüss.
Segelreporter, Imoka Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com